Wer von euch mag Bücher? So wenige? Ich müsste vielleicht fragen, wer von euch mag Tablets? Vielleicht lest ihr nur noch E-Books. Aber Bücher sind eigentlich was total Cooles. Und ich habe es schon immer geliebt, wenn ich mal so ein richtig gutes Buch erwischt habe. Aber wisst ihr, das Buch, das alle um Längen schlägt, ist einfach die Bibel, Gottes Wort. Denn das, die einen Bücher, das sind nur tote Buchstaben. Und ganz egal, wie gut sie geschrieben sind, es werden immer tote Buchstaben bleiben. Aber die Bibel ist nicht geschrieben aus toten Buchstaben, sondern aus dem lebendigen Wort Gottes. Und das ist das Faszinierende auch an der Bibel, wenn ich sie heute lese. Ganz egal, ob ich Sachen lese, die vor tausenden von Jahren geschrieben wurden, lebt es einfach. Und wie oft schon bin ich Gott begegnet, einfach im Lesen von seinem Wort. Wie oft schon habe ich in der Bibel gelesen, wenn es mir echt schlecht ging. Und Gott ist gekommen, hat mich getröstet, oft auf so persönliche Art und Weise. Und die Bibel ist einfach einzigartig. Und was ich auch immer wieder faszinierend finde, ist, dass viele der Geschichten, dass sie immer noch relevant sind. Nicht nur immer noch, sondern dass auch gerade in den Geschichten des Alten Testamentes und gerade wenn wir auch nach der Gegenwart Gottes suchen, gibt es auch im Alten Testament so viele von den Dingen, die geschehen sind, von den Geschichten, die wir heute lesen können, die einfach so real und so lebendig sind für genau die Situation, in der wir heute stecken. Und so habe ich letzten Sonntag schon so eine Geschichte herausgegriffen und lebendig gemacht über die Gegenwart Gottes. Und wir werden ja den ganzen Monat uns mit der Gegenwart Gottes beschäftigen. Und so habe ich auch heute eine Geschichte quasi aus dem Alten Testament, und die über die Gegenwart Gottes spricht. Wir wissen, dass das Volk Israel die Stiftshütte hatte und mit der Stiftshütte die Bundeslade. Okay? Und das kommt ja aus der Zeit Moses heraus, als das Volk Israel in der Wüste unterwegs war. Und die Bundeslade war einfach das Zeichen für die manifeste Gegenwart Gottes. Und da, wo das Volk Israel war, da war auch die Bundeslade. Und sie gehörte einfach zu diesem Volk dazu. Und wir wissen aus der Bibel, dass viele Jahre später, als Saul dann König war, Saul war zu Anfangs echt ein guter Typ, der mit Gott gelebt hat und der ihn geliebt hat. Aber er hat sich von Gott entfernt. Und so kam einfach ein Tag, wo er in einem Krieg steckte und die Bundeslade, die war wieder mit dabei, denn die Gegenwart Gottes war immer mit seinem Volk. Aber er hat einfach die Achtung verloren vor der heiligen Bundeslade, und er hat sie wie eine Kiste behandelt, kann man sagen. Und an diesem Tag können wir lesen, dass 50.000 Menschen starben. Einfach aus dem Grund heraus, dass Saul ungehorsam war. Und Saul ließ dann die Bundeslade in Abinadabs Haus in Kirjat-Jarim. Und da blieb sie für 20 lange Jahre. Und Saul hatte während seiner ganzen Königszeit kein Interesse mehr daran, die Bundeslade zurückzuholen. Als David aber König über Israel wurde, sollte sich das ändern. Wir wissen, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war, so steht es in der Bibel. Ja, Gott hatte ihn als Jungen erwählt, dass er König werden sollte. Und David liebte einfach Gott und er liebte die Gegenwart Gottes. Das war schon immer sein Ding. Und so als er König wurde, war es ihm super wichtig, dass die Bundeslade definitiv zurück muss nach Jerusalem, da wo sie hingehört. Und die Geschichte, die wir jetzt gleich lesen werden, ist quasi ein Bericht über eine Bewegung Gottes. Also in dem Sinn, dass dieses alttestamentliche Sinnbild, die Bundeslade, das Sinnbild der manifesten Gegenwart Gottes wieder an ihren eigentlichen Platz zurückgebracht werden sollte. Und das ist ein Bild für die Bewegung Gottes, von der wir auch heute ein Teil sind. Nämlich Gottes manifeste Gegenwart will zurückkehren dahin, wo sie eigentlich hingehört, in die Gemeinde. Und wir lesen aus 2. Samuel Kapitel 6 einige Verse. David rief erneut alle besonders bewährten Männer Israels zusammen. Es waren 30.000 Mann. Er führte sie nach Bala im Gebiet von Juda. Sie sollten die Lade Gottes holen, die den Namen des Herrn, des Allmächtigen trägt, der über den Cherubim thront. Sie stellten die Lade auf einen neuen Wagen, nachdem sie sie aus dem Haus Abinadabs geholt hatten, das auf einer Anhöhe stand. Usa und Achjo, die Söhne Abinadabs, lenkten den Wagen, auf dem sich die Lade Gottes befand. Achjo ging vor ihr her. David und das ganze Volk Israel tanzten begeistert vor dem Herrn. Sie sangen und spielten auf Zittern, Harfen, Tamburinen, Rasseln und Zimbeln. Doch als sie zur Tenne von Nachon kamen, stolperten die Rinder und Usa streckte die Hand aus, um die Lade Gottes festzuhalten. Da wurde der Herr zornig auf Usa, weil er das getan hatte. Und Gott tötete ihn, so dass er dort neben der Lade des Herrn starb. David war empört, dass der Herr Usa so aus dem Leben gerissen hatte. Er nannte den Ort Peres Usa. Diesen Namen trägt er noch heute. David bekam an jenem Tag Angst vor dem Herrn und er fragte sich, wie soll die Lade des Herrn jemals zu mir kommen? Und er beschloss, die Lade des Herrn nicht in die Stadt Davids zu bringen. Er brachte sie stattdessen in das Haus von Obed-Edom aus Gad. Bis hierher erstmal. Versucht euch das mal bildlich vorzustellen. David wurde König, ein neuer König. Immer eine aufregende Sache für ein Volk. Und Davids Anliegen war, ich möchte die Bundeslade zurückhaben, an den Ort, wo ich regiere, nach Jerusalem. Aber 20 Jahre waren vorbei. Und für ein Volk sind 20 Jahre eine lange Zeit, ja? Da vergisst man viele Dinge. Und so war das auch in Israel gewesen. Israel hatte ein Stück weit vergessen die Bedeutung einfach der Gegenwart Gottes, die Bedeutung der heiligen Bundeslade. Und so bin ich mir ziemlich sicher, dass David echt eine Kampagne gestartet hatte, dass überall ins Land einfach seine Leute ausgezogen sind, sich auf öffentlichen Plätzen in den Orten versammelt haben und gesagt hat, hey, König David, lasst euch ausrichten, ihr seid das Volk Israel. Und der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, er ist euer Gott. Und wisst ihr noch, damals am Berg Sinai, da hat Gott uns die Bundeslade gegeben und. Und ich glaube, dass David angefangen hat, für sein Volk die Geschichte aufzurollen und sie einfach zu erinnern, wer sie sind und zu erinnern an die Bestimmung, die sie haben und einfach zu sagen, Leute, lasst uns die heilige Bundeslade zurückholen. Und dann starteten die Pläne und es ging los und es war echt so ein Riesending, ne? 30.000 Mann von Davids Heer, dazu das Volk und David, die haben die Bundeslade geholt. Und sie sind dann auf dem Weg und plötzlich in all dieser Feierstimmung und Laune und sie haben ja gesungen und waren fröhlich und es war ja echt so eine großartige Geschichte. Ja, ein Volk macht sich auf, die Bundeslade zu holen. Plötzlich ist es, wie wenn eine Bombe einschlägt. Regelrecht. Und diese Bombe hat Gott geschmissen und es stirbt jemand. Ich glaube, dass das Entsetzen riesig war. Dieser ganze Zug, der kam zum Stoppen und keiner wusste mehr so richtig, was er eigentlich tun sollte. Was war denn das Problem? Das Problem begann damit, dass Menschen, also David und seine Männer, haben versucht, mit menschlichen Mitteln die Gegenwart Gottes zu bewegen. Aber Gott hatte schon immer klargestellt, ich bin heilig und ich kann nur mit geheiligten Menschen und mit gereinigten Menschen in Verbindung kommen. Und so war eben Abinadabs Sohn Usa, einer derjenigen, die ja mitverantwortlich waren für die Lade. Aber wisst ihr, Usa, er hatte 20 Jahre mit der Bundeslade in einem Haus verbracht. Und er wuchs quasi mit ihr auf. Für Usa war diese heilige Bundeslade einfach ein Gegenstand. Eine Box, die immer da war. Und interessant finde ich auch, dass Usa bedeutet, dieser Name bedeutet, stark, mächtig, majestätisch. Ich glaube, dass dieser Usa sich wahrscheinlich geehrt gefühlt hat, dass er auserwählt wurde, eben Teil dieses Projektes zu sein, die Gegenwart Gottes wieder zurückzubringen. Aber er musste sterben, weil er letzten Endes die Herrlichkeit Gottes berührt hatte. Und nach dieser Geschichte hat David sich sicher gefragt, okay Gott, warum ich? Warum ich? Was habe ich nur falsch gemacht? Ich glaube, dass David echt völlig geschockt war. Er hatte nämlich getan, was er wusste. Er hatte in großer und respektabler Weise versucht, die Bundeslade zurückzuholen. Tatsächlich sogar waren Davids Methoden, die er angewandt hat, die gleichen wie damals, als die Philister die Bundeslade transportiert hatten. Da gab es nämlich mal eine Geschichte, wo sie eine Zeit lang geklaut hatten. Also David hatte recherchiert und er hat sich Gedanken gemacht. Und darüber hinaus habe ich gerade gelesen, dass er am Kopf dieser Prozession getanzt hat, zusammen mit dem Volk. Und sie hatten ganz viele Musikinstrumente und das war eine großartige Sache. Und er war sich sicher, denke ich, dass Gott sich freuen würde über diesen ganzen Aufwand, den sie so getrieben haben. Ja, sie waren wie so eine glückliche Gemeinde, die Gegenwart genommen hatten, die Gegenwart Gottes, die Bundeslade und sie zurückbringen wollten. Bis zu dem Moment, wo einfach ja diese Bombe sie getroffen hat. Darauf waren sie nicht vorbereitet. Aber es war, wie wenn Gott sagt, jetzt ist es genug. Genug ist einfach genug. Wenn ihr wirklich meine Gegenwart zurückhaben wollt nach Jerusalem, dann müsst ihr es nach meinem Weg tun. Das war ein Moment, wo Gott sozusagen ausgebrochen ist aus dieser Box. Und dasselbe kann auch uns passieren, wenn wir Gottes Herrlichkeit begegnen. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht in menschlichen Traditionen oder Vorstellungen dann feststecken. Wir sollten nicht überrascht sein, wenn Gott kommt und alles über den Haufen wirft. Und wir wissen auch aus seinem Wort, dass irgendetwas immer sterben muss, wenn Gottes Herrlichkeit menschlichem Fleisch begegnet. Das ist genau der Punkt, wo die Gemeinde heute steht. Wir versuchen, die Herrlichkeit Gottes zurückzubringen. Und das ist gut. Aber das ist so eine Sache. In Vers 12 heißt es dann, das war eine Seite zu viel, 2. Samuel 6, Vers 10, und David beschloss, die Lade des Herrn nicht in die Stadt Davids zu bringen. Er brachte sie stattdessen in das Haus von Obed-Edom aus Gad. Und die Lade des Herrn blieb 3 Monate bei der Familie von Obed-Edom. Und der Herr segnete ihn und sein ganzes Haus. So David wusste einfach nicht weiter in dem Moment. Und er hat die Bundeslade dagelassen. Interessant wäre, wie die Israeliten die Bundeslade denn in das Haus Obed-Edoms gebracht haben. Darüber wissen wir nichts. Aber ich denke mir, dass sie sie definitiv nicht berührt haben. Und wahrscheinlich haben sie zu Obed-Edom, als sie das glücklich geschafft hatten, irgendwas in der Art gesagt wie, heute ist ein Mann gestorben, der die Bundeslade berührt hat und du solltest besser vorsichtig sein, wie du mit ihr umgehst. Und so blieb diese Bundeslade in diesem Haus und David kehrte zurück. Ich glaube, dass David Zeit brauchte, nachzudenken und es zu verarbeiten und sich zu fragen, was tue ich nur? Und vielleicht hat er sich gedacht, was, wenn wir beim nächsten Mal alle sterben dabei? Und so gingen die Monate ins Land. Aber das Problem bei der ganzen Sache war, dass David Berichte bekommen hatte. Und zwar Berichte darüber, dass Gott Obed-Edoms Haus segnete, und zwar über alle Maßen. Und zwar so sehr, dass die Öffentlichkeit anfing, darüber zu reden. Ja, wir können uns ja vorstellen, diese Geschichte, die hat quasi Schlagzeilen gemacht im ganzen Land. Und ich glaube, die Leute waren sehr neugierig, wie das weitergeht. Und sie sahen einfach, dass egal, was Obed-Edom tat, was er anfing, egal er oder einer seiner Familie, Gott hat einfach Segen ausgeschüttet, übernatürlich Segen, sodass das ganze Volk anfing, darüber zu reden. Und das hörte David. Und dann lesen wir, dass David erfuhr, dass der Herr Obed-Edoms Haus und alles, was er besitzt, wegen der Lade Gottes segnet. Und er ist dann hingegangen zu Obed-Edom. Und die haben sich hingesetzt und er hat ihn gefragt und hat gesagt, was hast du gemacht? Und Obed-Edom hat gesagt, ich habe sie nicht berührt, aber seit die Bundeslade da ist, hat sich einfach alles verändert. Und wir erleben einfach nur echt tolle Sachen. Ich glaube, dass David ganz schnell einfach seinen Anspruch geltend gemacht hat und dass ihm gedämmert ist, dass einfach die Gegenwart und Herrlichkeit Gottes zu besitzen für die ganze Nation Unglaubliches bedeuten könnte. Und er wusste, er musste die Bundeslade zurück nach Jerusalem bringen. Bei diesem zweiten Mal tat David, was er schon hätte vorher tun sollen. Er hat nämlich angefangen nachzulesen, wie wurde früher die Bundeslade transportiert. Und was er dabei entdeckt hat, war ganz wichtig, nämlich er hat ganz neu das Priestertum entdeckt, die Leviten, die dafür verantwortlich waren, sich um die Bundeslade und das Zelt der Begegnung zu kümmern. Und was er entdeckt hatte, war, die Bundeslade hatte an den Seiten Ringe angebracht, so richtige große, fette Ringe, aber keiner wusste, warum die da waren. Und was er entdeckt hat, als er einfach die Geschichte studiert hatte, war, dass die gedacht waren, dass man hölzerne Stangen hineinstecken konnte, damit die Bundeslade getragen werden konnte. Und das war ihm vorher nicht klar gewesen. Sonst wäre er niemals auf diese Idee gekommen, die Bundeslade einfach auf so einen Karren zu setzen, der von Rindern gezogen wurde. Und David hat hier den absoluten Schlüssel entdeckt. Die Bundeslade sollte getragen werden. Viele Menschen interessieren sich heutzutage für vergangene Bewegungen Gottes. Und auch wir. Und das ist gut so, weil wir können nämlich einfach aus der Vergangenheit lernen und aus den Fehlern lernen, die Menschen auch gemacht haben. Wir müssen wissen, wie wir mit Gottes Gegenwart richtig umgehen. Wie wir einfach gute Haushalter dessen sind, wenn er kommt. Wir wissen, dass es auch damit zu tun hat, dass unser Fleisch sterben muss und dass wir uns heiligen müssen. Darüber habe ich letzten Sonntag auch gepredigt. Aber David war so ein Mensch, der war hungrig nach der Gegenwart Gottes. Er war hungrig nach der Gegenwart Gottes und er wollte, dass Gott mit ihm ist. Er sehnte sich nicht nur nach einzelnen Begegnungen. Und wir sind in derselben Situation wie David, oder? Auch wir sehen uns einfach nach mehr von seiner Gegenwart. Und unsere größte Gefahr in dem allem ist vielleicht, dass wir heilige Dinge zu allgemein sehen, dass wir einfach für selbstverständlich nehmen, was ja schon immer da war. Das war ein Fehler, den Usa gemacht hatte. Er dachte sich einfach nichts dabei, die Bundeslade zu berühren. Er dachte, es wäre harmlos. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht wie Usa denken und handeln. Zu denken, wir könnten einfach Gott berühren oder Dinge beurteilen, die Gott tut. Gott ist heilig. Er ist wirklich heilig und wir müssen lernen, in diesen Dimensionen zu denken und zu beten, einfach zu sagen, Gott, lehre uns, dass wir auch richtig mit deiner Gegenwart umgehen lernen. Und es ist nicht deshalb, weil wir ihr nicht zu nahe kommen sollen. Auch das habe ich letzten Sonntag in einem anderen Zusammenhang erklärt. Gott sehnt sich nach Beziehung mit dir und mir. Gott will, dass wir lernen sollen, in seiner Gegenwart zu bleiben und aus ihr herauszuleben. Es ist genauso wie mit einem Elektriker, der in seiner Ausbildung einfach lernt, mit 220 Volt umzugehen. Ist eine gefährliche Sache, aber er wird einfach lernen, ja, die richtigen Regeln im Umgang damit. Und dann wird auch Elektrizität etwas sein, was er gefahrlos benutzen kann. Das ist eigentlich echt ein gutes Bild dafür, was Gott sich wünscht, dass wir einfach lernen, seiner Gegenwart so nahe zu kommen, dass wir sie berühren können, ohne daran Schaden zu nehmen. Als David dann in seinem zweiten Anlauf, quasi die Bundeslade nach Jerusalem zu bringen, alles vorzubereiten, da hat er zu den Priestern Folgendes gesagt, in 1. Chronik 15 ab Vers 12. Er sagte zu ihnen, ihr seid die Oberhäupter der Leviten, damit ihr die Lade des Herrn, des Gottes Israels, zusammen mit den anderen Leviten an den Ort bringen könnt, den ich für sie vorbereitet habe, sollt ihr euch vorher für diesen Dienst reinigen. Beim ersten Mal seid ihr nicht dabei gewesen und der Herr, unser Gott, hat uns dafür bestraft, weil wir ihn nicht so geehrt haben, wie es richtig gewesen wäre. Da reinigten sich die Priester und Leviten, damit sie die Lade des Herrn, des Gottes Israels, nach Jerusalem bringen konnten. Dann trugen die Leviten die Lade Gottes mit Hilfe der Tragestangen auf ihren Schultern, wie der Herr es Mose vorgeschrieben hatte. So David sagte, ihr müsst euch heiligen. Das hebräische Wort bedeutet sich absondern oder heiligen. Und er hat einfach vielleicht mit anderen Worten gesagt, Leute, das letzte Mal mussten wir jemand begraben, deswegen. Es ist euer Job. Du bist verantwortlich für dich, dich zu reinigen. Also tu es. Bereite dich vor. Und das Coole ist, dass ab diesem Zeitpunkt David immer die Bundeslade mitgenommen hat, wenn er in einen Kampf gezogen ist. Und die Gegenwart Gottes hat immer für sie gesorgt. Und das ist so wunderbar. Die Gegenwart Gottes will mit den Menschen sein. Es gibt so viele Zeugnisse in der Bibel davon. Und auch in unserer heutigen Zeit gibt es einfach immer mehr und so viele Berichte davon, was passiert, wenn Menschen wirklich anfangen, Träger von Gottes Gegenwart zu sein. Wenn wir Gott erlauben, wenn wir Gott einfach erlauben, dass er uns in diesem Prozess vorwärts bringt, der Reinigung und der Heiligung und der Veränderung, wenn wir ihn nicht eingrenzen und ihn nicht behindern durch unsere Vorstellungen, sondern wenn wir das einfach aushalten, dann wird die Herrlichkeit Gottes auf uns kommen. Sie wird nicht nur in unsere Gemeinde kommen, sondern sie wird auf uns kommen und wir werden in der Lage sein, sie zu tragen. Und es gehört einfach zusammen, wisst ihr. Gott ruft jeden Einzelnen, er ruft dich und er ruft mich, dass wir zu Trägern seiner Gegenwart werden. Das bedeutet, dass egal, wo wir gehen oder wo wir stehen, dass an jedem Platz, wo wir sind, die Gegenwart Gottes einfach für andere erlebbar wird. Ich rede hier nicht von Worten, mit denen wir dann Menschen begegnen oder dass wir etwas tun. Nein, dass die Gegenwart Gottes diejenige ist, die auf uns liegt und Menschen einfach dem König begegnen, wenn sie uns begegnen. Ich finde das so faszinierend. Ich werde nicht müde, darüber nachzudenken. Wie kann es aussehen, wenn ich wirklich zu einem Träger seiner Gegenwart werde? Gott möchte, dass wir da hineinwachsen. Es ist möglich. Es ist möglich, nicht nur für Einzelne, sondern für jeden. Und ich bin mehr denn je überzeugt, dass das Gottes Endzeitplan ist für seine Gemeinde. Nicht nur Gemeinden, die erfüllt sind mit der manifesten Gegenwart Gottes, sondern genauso mit Menschen, die einfach zu Trägern seiner Gegenwart werden. Wisst ihr, und seine Gegenwart auf uns, diese Salbung, die wird so stark sein, dass wenn wir in den Kindergarten gehen oder dass wir wenn wir in die Schulen gehen, an unseren Arbeitsplatz, wenn wir einkaufen gehen, zu Aldi, Lidl und Co., Menschen werden einfach mit der Gegenwart Gottes in Berührung kommen. Ich habe vor ungefähr 1,5 Jahren hat Gott mir ein Bild geschenkt, ohne dass ich das gesucht habe. Und manchmal redet Gott zu uns und wir vergessen es auch wieder oder gibt uns Gott mal einen Eindruck und wir vergessen ihn im Laufe der Zeit. Sollten wir nicht tun, aber ist so. Aber dieses Bild hat sich bei mir eingebrannt und zwar war das Bild folgendes. Alex und ich, unser Hobby ist ja Tanzen. Wir gehen in die Tanzschule, haben einen Tanzkreis und wir waren auf dem Weg dorthin und plötzlich sehe ich einfach dieses Bild, wie eines Tages Alex und ich beim Tanzen sind und während wir durch diesen Tanzsaal tanzen, jedes Mal, wenn wir an einem anderen Tanzpaar vorbeikommen, dann kommt die Gegenwart Gottes auf diese Tanzpaare und sie fallen einfach zu Boden, berührt durch die Gegenwart Gottes. Und das war so ein starkes Bild, es war wie so, und ich habe gedacht, wow. Und oft, wenn wir dahin fahren, erinnert mich Gott, ganz oft. Und ich sage dann Gott, wann? Und ich sage auch immer wieder Gott, ich vergesse es nicht. Und wir waren oft schon an dem Punkt, immer wieder zu sagen, machen wir das weiter. Wir haben eigentlich zu wenig Zeit und es kostet viel Geld. Und immer wieder bleiben wir dabei und immer wieder habe ich einfach im Hinterkopf dieses Bild, dass ich genau weiß, wenn wir das nicht weiter tun, dann werde ich das nie erleben. Aber ich will das erleben und ich glaube, dass wir umdenken müssen, dass wir verstehen müssen, dass das Gottes Plan ist für unser alltägliches Leben, für jeden von uns. Bill Johnson sagt, die Gegenwart Gottes ist in mir für mich, aber auf mir für die Welt um mich her. Und ich möchte dieses Bild für uns als Gemeinde vervollständigen. Gott will in unserer Gemeinde sein, für uns. Aber er will auf uns sein, für die Menschen da draußen. Und ich glaube, dass beides zusammengehört. Und ich glaube, dass je mehr wir da hineindrängen, dass beide Dinge zunehmen werden. Die Gegenwart Gottes in unserer Gemeinde, genauso wie die Gegenwart Gottes auf jedem Einzelnen von uns. Und ich liebe zum Beispiel diese Geschichte von Jesus, als er in einer Menschenmenge steht. Im Neuen Testament steht, da war eine Menge von Menschen und Jesus mittendrin. Und alle berührten ihn und wollten etwas von ihm. Und von hinten kommt eine Frau. Und die bahnt sich, so stelle ich mir das vor, mit ihren Ellbogen den Weg durch dieses Gedränge, weil jeder will ja ganz nahe sein. Und wir lesen in der Bibel, dass sie von hinten kam und dass sie nur den Rand seiner Kleidung berührte. Sie berührte ihn noch nicht mal richtig, um geheilt zu werden. Und sie wurde geheilt. Und das absolut Faszinierende finde ich ja nicht nur, dass eine Frau geheilt wird, weil sie die Klamotten von Jesus berührt. Das Faszinierende daran finde ich, dass Jesus in demselben Moment, in dem sie ihn eigentlich für ihn unsichtbar berührte, hat er es gewusst. Und ich frage euch, warum hat er es gewusst? Jesus hat es gewusst, weil er auf perfekte Art und Weise die Gegenwart Gottes trug. Er war so eins mit dem Heiligen Geist, dass er sofort gespürt hat, wenn die Kraft Gottes sich bewegt hat. Und das finde ich so spannend, zu wissen, Jesus war ein Mensch wie du und ich. Es fällt uns manchmal schwer, das zu glauben, ich gebe es zu. Aber trotzdem, Jesus war ein Mensch wie du und ich. Und was für ihn möglich war, ist für mich möglich. Was für ihn möglich war, ist für dich möglich. Und das ist einfach so wunderbar. Und das Schöne daran ist, es ist nichts, was ich irgendwie produzieren kann. Ich muss mich danach ausstrecken, ja. Deswegen reden wir fast jede Woche darüber. Dass wir uns danach ausstrecken, nach mehr von ihm, mehr von seiner Gegenwart. Und wir müssen uns immer wieder entscheiden, wirklich heilig zu leben. Auch das gehört dazu. Aber an der Sache an sich können wir nichts verändern. Gott ist derjenige, der kommt und der das tut. Ich treffe die Entscheidung und er tut es. Und ich bin überzeugt, dass jedes Mal, wenn wir in Berührung kommen mit der Gegenwart Gottes, ganz egal ob zu Hause oder auch hier in der Gemeinde oder an einem Lobpreisabend, jedes Mal, wenn die Gegenwart Gottes hier ist und spürbar wird und Menschen berührt, jedes Mal werden wir ein Stück mehr verändert, werden wir ein Stück mehr zu Trägern seiner Gegenwart. Das ist Gottes Plan mit uns. Und das ist einfach super faszinierend und begeisternd. Und ich liebe es. Ich liebe diese Sonntage. Ich liebe diese Zeiten in der Anbetung. Ich liebe es einfach zu spüren, wenn Gottes Gegenwart stärker wird. Es gibt nichts Vergleichbares. Nichts Vergleichbares. Und egal, mit wem ich rede, der das genauso erlebt, der sagt, ja, das stimmt. Es gibt nichts, was vergleichbar ist mit der Gegenwart Gottes und nichts damit, wenn er tut. Und Gott ist einfach so cool. Ich habe diese Woche ein kurzes Zeugnis geschrieben für ein paar Leute, die mit uns diese Bethel School machen, und habe einfach geschrieben, hey, ich möchte euch Leiter ermutigen. Es ist möglich, dass eine Gemeinde sich verändert von einfach ja traditionell und menschenorientiert wirklich hin zu einer Gemeinde, deren Mittelpunkt die Gegenwart Gottes ist. Und jemand hat nachgefragt, dann erzähl doch mal genauer. Und ich habe einfach in ein paar Sätzen versucht, die letzten 3 Jahre zusammenzufassen, zu sagen, da standen wir, das ist passiert, die und die Gedanken haben wir uns gemacht, das haben wir verändert, Gott hat das getan, jenes ist passiert und heute stehen wir da. Und das hat mich echt berührt, das so einfach aufzuschreiben. Und dann kam die Antwort zurück und diese Person sagte, das ist echt unglaublich, das zu lesen und einfach die Gegenwart Gottes drin zu spüren und zu wissen, dass etwas, was rein menschlich gesehen Jahrzehnte dauern würde, an Veränderung auch in der Gemeinde, dass Gott das einfach tut in so einem kurzen Zeitraum. Und ich habe gedacht, oh ja, manchmal denken wir, oh Mann, die letzten 3 Jahre waren lang, aber unterm Strich gesehen ist es einfach unglaublich zu sehen, was Gott immer wieder tut. Gestern war ich total berührt von manchen Dingen. Aber wisst ihr, diese Dinge, die hier passieren, die sind einfach echt so wunderbar unnormal. Das ist so cool. Und zwar habe ich gestern mit einer Frau geredet, die war letzten November an unserem Treffen, die wir einfach für unser Flüchtlingscafé, was wir gemacht haben, war sie das erste Mal da. Und ich erinnere mich an diese Frau, die einfach gebeten hat, ihr sollt für mich beten, damit ich schwanger werde. Und sie wurde schwanger. Aber ich kannte ihre Geschichte damals nicht. Und gestern hat sie das nochmal so ganz deutlich gesagt. Und zwar hat sie einen kleinen Jungen, ein paar Jahre alt, und sie war danach schwanger mit Zwillingen. Und diese Zwillinge, die kamen im 6. Monat auf die Welt und sie starben. Und die ganze Geburtssituation war so dramatisch, dass die Ärzte zu ihr gesagt haben, sie wird nie wieder in ihrem Leben, egal was sie tut, ein Kind bekommen können. Aber wir haben gebetet und sind zu Gott gekommen. Und ein paar Wochen später wurde diese Frau schwanger und nächsten Monat wird sie ihr Baby zur Welt bringen. Und ihr wisst es, wir erzählen immer wieder, das ist real, das ist unser Gott. Und das passiert einfach, wenn wir immer mehr zu einem Ort werden, wo die Gegenwart Gottes zunehmen darf. Und wenn wir immer mehr zu Menschen werden, die nicht locker lassen zu sagen, wir werden wie Jesus, wir werden wie Jesus, wir werden zu Trägern seiner Gegenwart. Und seine Gegenwart ist das, was wir brauchen, aber das ist auch das, was diese Welt braucht. Und wenn diese Welt in Berührung kommt mit seiner Gegenwart und wenn seine Gegenwart immer mehr zunimmt, dann finden Menschen einfach die Hilfe, die sie benötigen. Sie finden Freiheit, sie finden Frieden, sie finden Heilung, sie finden Zeichen und Wunder, sie finden einfach Freiheit und ein Leben, das sich wirklich lohnt. Und für diese Gegenwart, für die Gegenwart Gottes leben wir. Das tun wir. Und ich denke, so eine Predigt schließt man am besten ab in der Gegenwart Gottes. Und ich möchte das Lobpreisteam bitten, wir nehmen uns noch einfach nochmal Zeit, ein Stück mehr als Gemeinde hinzustehen und zu sagen, Gott, wir sind eine Gemeinde deiner Gegenwart, wir lieben deine Gegenwart und wir wünschen uns mehr von ihr. Und ihn einfach anzubeten und mit unserer Anbetung weiter hineinzudrängen, ihm einfach zu zeigen und zu sagen, ja, wir wollen dich, wir meinen es ernst und wir wollen zu Menschen werden in deiner Gegenwart, die deine Gegenwart tragen. Das ist unser Ziel für jeden von uns. Und ich finde es einfach so begeisternd, Vater, ich danke dir für deine Gegenwart. Gott, es gibt nichts Überwältigenderes wie dich. Und ich danke dir für deinen Plan, den du mit uns hast. Ich danke dir auch für die Veränderungen, durch die du uns bringst, auch im Lauf der letzten Jahre. Immer wieder sage ich, danke Gott, das ist wirklich übernatürlich, was bei uns geschieht, weil du unser Gott bist und wir sind dein Volk. Und wir wollen dich echt anbeten. Wir wollen dich einfach anbeten. Ich bitte euch, dass ihr aufsteht und dass ihr euch mit hineinnehmen lasst, dass eure Hände ausstreckt und dass ihr einfach anbetet. Gott ist es wert. Gott ist es wert.